Vor knapp 10 Jahren hat Chinas starker Mann, Staatspräsident Xi Jinping, das erste Mal von einem billionenschweren Infrastrukturprojekt geredet, das Kontinente verbinden soll. Bei uns hat sich dafür der Begriff Neue Seitenstraße durchgesetzt in Anlehnung an antike Handelsrouten. China nennt das Projekt eher bescheiden, ein Gürtel, eine Straße. Dieser Gürtel soll allerdings mehr als 60 Länder in Asien, Europa und Afrika verbinden. Mit 9 Straßen quer durch Gebirge, Eisenbahntrassen und Häfen rund um den Globus. Der Handel entlang der neuen Seitenstraße könnte an die 40% der gesamten globalen Warenströme umfassen. Die RBB 24 Inforadio Wirtschaftsredaktion hat Hörfunkkorrespondenten gebeten, aus Ländern zu berichten, die in diesem weltumspannenden Konzept eine besondere Rolle spielen. Den Anfang macht Björn Dahke über ein Land, das in diesem Zusammenhang nicht sofort in den Sinn kommt. Israel, in politischer Hinsicht nicht gerade ein enger Freund Chinas. Aber an israelischen Hightech-Startups ist China durchaus sehr interessiert. Und auch Verkehr spielt eine Rolle.
Ein Wagen der neuen Stadtbahn auf Testfahrt durch Tel Aviv. Auf der roten Linie rollen bald regelmäßig Züge aus China. Einige Tunnel der Linie wurden von chinesischen Bauarbeitern gebohrt. Es ist eines von vielen Infrastrukturprojekten in Israel, an denen Firmen aus China beteiligt sind. Das bekannteste ist der Hafen von Haifa. Seit 2 Jahren betreibt die Shanghai International Port Group einen Containerterminal in Israels größtem und wichtigstem Hafen. Tal Goldstein leitet die Personalabteilung dort. In einem Werbefilm lobt er seinen chinesischen Arbeitgeber in höchsten Tönen. Zum ersten Mal ist ein internationaler Hafenbetreiber in Israel und bringt neue Standards und Effizienz mit, die es in Israel so noch nicht gab. Effizienter, serviceorientierter, umweltfreundlicher sei der Hafen im Vergleich zu den staatlichen Häfen in Israel. Doch China ist nicht nur an Infrastrukturprojekten interessiert. Das Land ist der drittgrößte Handelspartner. Chinesische Firmen übernahmen einen Chemiekonzern. Der israelische Marktführer bei Milchprodukten ist in chinesischen Händen. Und China ist sehr an Startups und Tech-Firmen interessiert, wie Asaf Orion in einem Podcast erzählt. Er forscht am israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien. Vom Rundfunk Israel ist ein großer technologischer Player. Deshalb strebt China eine umfassende Innovationspartnerschaft mit uns an. Viele Startups sind im Rüstungsbereich aktiv oder in der Cybersicherheit. Sie arbeiten eng mit dem israelischen Verteidigungsministerium zusammen und das wiederum mit den USA. Andere Firmen arbeiten an sogenannten Dual-Use-Produkten. Das sind Produkte, die zivil und militärisch genutzt werden können. China-Experte Orion rät zur Zurückhaltung. Technologieklau und Spionage sind etwas, bei denen Israel sehr vorsichtig sein sollte. Seit Jahren befürchten israelische und amerikanische Sicherheitsbehörden, dass China über seine Investitionen in Israel an sensible Informationen aus den USA kommen könnte. Auf Druck aus Washington liefert Israel schon länger keine Rüstungsgüter mehr nach China und Israel erschwerte Investitionen. China unterhält enge wirtschaftliche Kontakte zum israelischen Erzfeind Iran. Es hat Palästina früh als Staat anerkannt und stimmt bei den Vereinten Nationen regelmäßig für die Verurteilung Israels, etwa wegen der Siedlungspolitik. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas war erst im Juni in Peking. Laut Orion genießt China dennoch ein außergewöhnlich gutes Image in Israel. Das Land werde nicht als Feind gesehen oder als militärische Bedrohung, aber auch nicht als Vermittler. China ist kein Garant für Sicherheit im Mittleren Osten. Es ist ein interessanter Geschäftspartner, sehr sogar. Aber politisch gesehen machen sie, was ihnen nützt. Sie sind nicht hier für die komplizierten Dinge wie Friedensverhandlungen oder so. Auch wirtschaftlich scheint der Höhepunkt der chinesisch-israelischen Zusammenarbeit überschritten. Laut Institut für nationale Sicherheitsstudien gehen die Investitionen in Startups zurück, die Exporte nach China stagnieren. Auch die weiteren Stadtbahnlinien in Tel Aviv werden ohne chinesische Firmen gebaut.
Auf dem afrikanischen Kontinent hingegen ist China sehr oft federführend dabei, wenn es um neue Verkehrsadern geht. Der Kontinent spielt in den Plänen für die neue Seidenstraße generell eine herausragende Rolle als Absatzmarkt und Rohstofflieferant. Häfen sind ein entscheidender Schlüssel für den Zugang. Länder wie die Ostafrikanische Republik Djibouti versprechen sich davon die Chance auf schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Korrespondentin Antje Diekhans über Werbung und Wirklichkeit.
Die Hafenbehörde von Djibouti stellt ihr Vorzeigeprojekt in einem Werbevideo vor. Zur Entspannungsmusik werden Luftaufnahmen von Containern, Kränen und großen Frachtschiffen gezeigt. Dazwischen Überschriften, die von Superlativen strotzen. Der tiefste Hafen in Afrika und der effizienteste. Gebaut wurde das alles mit Geld aus China. Zu dem Megaprojekt gehört auch eine Freihandelszone, in der sich schon hunderte Unternehmen niedergelassen haben. Djibouti soll Chinas Einfallstor auf den Kontinent und ein Teil der neuen Seidenstraße sein. Das kleine Land am Horn von Afrika liegt strategisch äußerst günstig, schwärmte Hafenchef Abubakar Omar Hadi im ugandischen Fernsehen. Von Djibouti geht es über die Meerenge, Bab al-Mandab, den Suezkanal, das Mittelmeer und die Straße von Gibraltar direkt in den Atlantischen Ozean. Das ist unsere geografische Position, die es möglich macht, dass sich Geschäfte hier schon seit 1000 Jahren entwickeln. Die Lage macht Djibouti auch als Militärstützpunkt attraktiv. Die USA sind hier, die frühere Kolonialmacht Frankreich und jetzt China, das zusätzlich noch einen Militärhafen gebaut hat. All diese Investitionen sollen Djibouti irgendwann zugutekommen, doch vorerst steht das kleine Land nur dick bei China in der Kreide. Auch andere Länder in der Region haben sich hoch verschuldet. Viele Straßen und Bahnstrecken sind mit chinesischem Geld entstanden, sagt der kenianische Ökonom Ali Kansachu. China wird damit zum Zentrum eines neuen Zeitalters, in dem es darum geht, eine globale Infrastruktur zu schaffen. Afrikanische Staatschefs glauben ja manchmal, China sei so eine Art Weihnachtsmann. Das stimmt nicht. China will Gewinne für seine Investitionen. Doch afrikanische Staaten, die möglichst schnelles Wachstum wollen, sehen in dem Land aus Fernost trotzdem ihren Wunschpartner. Einer Statistik der Weltbank zufolge haben gerade die einkommensschwachen Länder südlich der Sahara bei China Milliardenschulden angehäuft. Mit dem Wirtschaftlichen könne auch der politische Einfluss wachsen, warnt Wirtschaftsexperte James Shikwati aus Kenia. In dieser Phase ist es noch zu früh, um von Abhängigkeit zu sprechen. Aber man sollte sich die Verträge, die China mit afrikanischen Staaten abgeschlossen hat, genauer angucken. Wenn wir nicht zurückzahlen können, besteht die Möglichkeit, dass China kontrollieren will, was in den Ländern passiert. Auf einer Feier zum Jahrestag der Unabhängigkeit im Kongo zeigte sich Chinas Einfluss schon vor einiger Zeit bildlich. Auf großen Bannern wurden die Präsidenten des rohstoffreichen Landes gewürdigt. Das letzte Banner aber hatte ein anderes Bild: einen Chinesen auf einem Bagger.
Chinas starkes Engagement weckt durchaus Befürchtungen, Antje Diekans berichtete aus Ostafrika. Beim Nachbarn Pakistan sind die chinesischen Investitionen ebenfalls mit großen Hoffnungen verbunden, die eigene wirtschaftliche Entwicklung stark befeuern, die Armut bekämpfen zu können. Schließlich sollen insgesamt umgerechnet rund 1 Billion US-Dollar in Infrastrukturprojekte in mehr als 60 Partnerländern fließen. Korrespondentin Charlotte Horn über ambitionierte Vorhaben in Pakistan.
Der Hafen der Stadt Gwadar im Süden von Pakistan am Arabischen Meer. In diesem pakistanischen Werbefilm beschrieben als großes Prestigeprojekt.
Da würde ich eher ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen.
Jochen Hippler hat 4 Jahre lang das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pakistan geleitet. Seit 10 Jahren verwaltet den Hafen eine chinesische Firma. Er ist Teil des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors. Laut Hippler wird der recht abgelegene Hafen nur mäßig genutzt. China nutze eher seine eigenen Hochseehäfen wie Shanghai.
Insofern diese Verkehrsverbindungen existieren, haben aber eher eine Bedeutung jetzt für den innerpakistanischen Verkehr und nicht so sehr für den Export-Import mit China.
Von den chinesischen Investitionen profitiert die Bevölkerung von Pakistan vor allem durch den Ausbau der Straßen und der Energieversorgung. Denn Pakistan hat es dank der chinesischen Investitionen in neue Kraftwerke geschafft, seine Energieversorgung erheblich zu verbessern. Dafür sei das südasiatische Land bereit gewesen, die hohe Verschuldung und Abhängigkeit von China in Kauf zu nehmen.
Wenn Sie ein Land haben, was mit einer sehr stark wachsenden Bevölkerung, inzwischen 240 Millionen, und Sie sind nicht in der Lage, die Bevölkerung angemessen zu versorgen, angemessen zu ernähren, den Arbeitsmarkt zu entwickeln. Und plötzlich legt Ihnen jemand über 60 Milliarden Dollar auf den Tisch, so als Anreiz. und von westlicher Seite kriegen sie einen winzigen Bruchteil davon angeboten, dann ist die Wahl relativ einfach.
Ende Juli haben beide Länder das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Dafür kam Chinas stellvertretender Premierminister He Lifeng zu Besuch. Der damalige Premierminister Shahbaz Sharif fand vor allem lobende Worte.
We will undertake. Second phase of CPEC.
Wir werden die zweite Phase des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors nach einem neuen Modell in Angriff nehmen. Es wird jetzt um Wirtschaftskooperation zwischen Unternehmen gehen. Und es wird Investitionen in Landwirtschaft und Informationstechnologie geben.
Investments in agriculture, in information technology.
Wenn China den Tiefseehafen von Gwadar gar nicht wirklich nutzt und für Pakistan vor allem die Hafenstadt Karachi das wichtigere Handelszentrum ist, warum hat China dann Pakistan im Rahmen der neuen Seidenstraße mehr als 62 Milliarden Dollar versprochen? Laut Jochen Hippler geht es vor allem um Einfluss in der Region.
Dann gab es damals die Erwartung, dass man China als Freund betrachtet hat, der auch früher in schwerer Zeit gegen Indien hinter einem gestanden habe, während die USA immer nur so eine Art Schönwetterfreund gewesen sein. Da hat man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, dass China das aus Eigeninteressen gemacht hat, aus kommerziellen Gründen.
Er ist skeptisch, ob das neue Seidenstraßenprojekt jetzt erfolgreich in die nächste Phase startet. Denn schließlich seien die Unterschiede offensichtlich. Auf der einen Seite das hochindustrialisierte China, auf der anderen Seite das hochverschuldete, krisengebeutelte Pakistan.
Ungleiche Partner, das ist auch im folgenden Beispiel der Fall. Laos hat im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht mit einer nur mühsam abgewendeten Staatspleite. Dabei verspricht sich das kleine asiatische Binnenland viel von Chinas neuer Seidenstraße. Zwar sind die geplanten Handelsrouten stark auf die Schifffahrt ausgerichtet, aber Laos hat eigene Vorzüge.
In der Bahnhofshalle von Laos Hauptstadt Vientiane. Gerade ist der Zug eingefahren, ein hochmoderner Schnellzug, der erste des Landes. Der neue Zug spare ihm viel Zeit, erzählt ein Fahrgast. Nur knapp 4 Stunden brauche er nun von Laos Hauptstadt Vientiane bis an die chinesische Grenze. Früher sei er mit dem Auto 2 Tage unterwegs gewesen. 70% der Baukosten hat China getragen, 30% Laos. Die Kredite dafür kamen, wie für andere Infrastrukturprojekte, aus China. Der Weltbank zufolge sind die Schulden inzwischen sogar höher als Laos jährliches Bruttoinlandsprodukt. Diese Situation lässt der Regierung sehr wenig finanziellen Spielraum. Für Sozialausgaben wie Bildung oder Gesundheit, sagt Miriam Sherman, Regionaldirektorin der Weltbank. Geht es nach China, soll die Zugstrecke mal durch Thailand bis nach Singapur zum Hafen führen. Die Route ist für China eine wichtige Alternative zur Schiffsroute durch südchinesische Meer. Für Laos ist das Projekt interessant, da es seine Position als Logistikdrehscheibe stärkt. Wichtig als einziges Land Südostasiens ohne Zugang zum Meer. Mit den Bauprojekten erhöhen sie allerdings auch ihre Abhängigkeit von China. Doch Laos habe wenig bis keine Alternativen, sagt Jakob Gunther vom Mercator-Institut für China-Studien. Wenn die Europäer, die Japaner oder die Amerikaner nicht da sind, um eine Eisenbahn in Laos zu bauen, wenn nur Peking dir ein Angebot macht und du brauchst zum Beispiel eine Brücke, dann sagst du vermutlich ja. Im Sommer vergangenen Jahres machte Laos Schlagzeilen, weil das Land kurz vor dem Staatsbankrott stand. Dass China den kleinen Nachbarn Laos mit Absicht in eine Schuldenfalle getrieben habe, hält China-Experte Jakob Gunther jedoch für unwahrscheinlich. Es habe Interesse an einem stabilen Nachbarn, habe dem Land bereits Schulden erlassen. Diese Sicht teilt auch Markus Hernig von der GTAI, der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing.
Also man braucht es als Transportkorridor. Das heißt, die Verbindung als solche muss funktionieren. Und es kann nicht sein, dass diese aufgebaute Verbindung dann scheitert, weil irgendwelche Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Da werden die Staatsbanken mit Sicherheit, solange es geht, ihre Kreditzeiträume nach hinten verlagern.
Die erhofften Arbeitsplätze hat der Bau des Zugs Made in China bisher nicht gebracht. Die chinesischen Firmen hätten ihre eigenen Arbeiter mitgebracht, erzählt Markus Hernig. Der Großteil der Bevölkerung hat daher nichts von den durch China finanzierten Großprojekten. Im Gegenteil. Sie werden dafür teilweise enteignet und umgesiedelt, verlieren also ihr Zuhause, teils ihre Lebensgrundlage. Den neuen Schnellzug nutzen vor allem Chinesen. Viele Laoten können ihn nur an sich vorbeirauschen sehen. Denn ein Ticket können sich nur die Wohlhabenderen leisten.
Chinas großes Logistikprojekt, hier bekannt unter dem Begriff Neue Seitenstraße, bringt Geld und Entwicklung in die Partnerländer. Es hat jedoch wirtschaftliche und politische Nebenwirkungen, denn natürlich verfolgt die große Macht ihre eigenen Interessen. Korrespondentin Jennifer Johnston berichtete aus Pakistan. Damit endet unsere Reise entlang der geplanten neuen Seitenstraße, mit der China den weltweiten Handel vorantreiben will und gleichzeitig seinen globalen Einfluss stärken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.